Guten Abend, ich darf mich nur kurz vorstellen. Ich bin der Andrea Kuchling und wie gesagt aus dem Landesklinikum Neunkirchen und Orthopädin und versuche Ihnen jetzt kurz und bündig die sportmedizinischen Notfälle nach Hüft- und Knie-Totalendoprothesen etwas näher zu bringen. Ich starte kurz nur mit einem Überblick, damit Sie sehen, leider funktioniert meine Tabelle nicht, warum auch immer. Wir haben 2002 bis heute ungefähr einen 30-prozentigen Anstieg an Hüft-Totalendoprothesen und fast 50% bei Knie-Totalendoprothesen. Früher galt es nach Endoprothesen ein absolutes Sportverbot, weil man davon ausgegangen ist, dass es zu einer frühzeitigen Lockerung der Prothese im Knochen kommt, dass es zu weiche Gleitflächen mit einem hohen Abrieb kommt und auch nur eine geringe Belastbarkeit der Implantate mit der Gefahr des Prothesenbruches besteht, sowie ein erhöhtes Sturz- und Frakturrisiko. Heute weiß man, dass Sport gut ist, weil einerseits der Knochenstoffwechsel wird angeregt, sodass das künstliche Gelenk besser im Knochen verankert wird und die Haltbarkeit der Prothese dadurch verlängert wird. Die Gleitflächen, die heutzutage verwendet werden, sind nahezu abriebfest. Das Implantat hat eine sehr hohe Bruchfestigkeit, auch bei maximaler Belastung. Und man weiß, dass durch Sport generell das Sturz- und Frakturrisiko im Alltag vermindert wird. Der Anspruch der Patienten hat sich auch geändert. Wenn man schaut, in den 60er, 70er Jahren war vor allem die Schmerzreduktion das Wichtigste. In den 90er kam dann schon die verbesserte Funktion und heute wollen die Leute auch sportlich aktiv sein. Prinzipiell ist eben zu sagen, dass jährlich die Anzahl der Personen, die eine Prothese benötigen, steigt. Darunter sind auch zunehmend jüngere Patienten, die viel Sport treiben und ältere Patienten, die mit ihrem künstlichen Gelenk weiter ihre körperliche Fitness erhalten möchten. Wie lang hält so eine Prothese? Durchschnittlich muss man sagen, die Hüftprothesen zwischen 15 und 25 Jahren, Knieprothesen zwischen 15 und 20 Jahren. Die Prothesenhaltbarkeit ist auch abhängig davon, eben, dass wir jetzt also moderne Implantate verwenden, dass wir minimalinvasive Operationstechniken haben und natürlich wie immer von der Erfahrung des Operateurs. Zu den Gleitbarungen möchte ich nur kurz sagen, generell, das ist der Standard. Wir haben hier eine Titan-Tibia und ein Femurschild, das noch mit Kobalt und Chrom legiert ist. Es gibt mittlerweile auch Kombinationen aus Titan-Tibias und die Femurschilde aus Keramik, das es rausbringt, und ganze Keramiknies. Ich kann zu den zwei letzteren gar nichts sagen, weil wir verwenden die bei uns im Haus nicht und ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis niemanden, der sie einbaut. Bei der Hüftprothese ist es so, dass der Standard mittlerweile Keramik-Keramik ist, weil es die niedrigste Abriebrate hat mit 0,005 mm pro Jahr. Es ist fast eine diamantähnliche Härte. Bevor so ein Keramikkopf berstet, können 8 Tonnen Last drauf lasten. Drauf gebracht werden. Weiterer Vorteil ist die Größe Biokompatibilität. Davon wird, also das meint, dass die Gelenksflüssigkeit sehr gut benetzt und damit ein gutes Gleiten gegeben ist. Der Nachteil ist, wenn man solche Keramikimplantate nicht exakt einbringt, dass es leicht zu Keramikbrüchen kommt und manches Mal geben die Patienten auch ein Quietschen an. Bei den älteren Patienten verwenden wir sehr gern Keramik-BE, weil die Abriebrate ist hier auch nur 0,01,5 mm pro Jahr und die Implantate sind ein bisschen, wie soll ich sagen, die erlauben mehr als die Keramik-Keramik-Implantate. Metall-BE sieht man nur noch mehr ganz selten, hier haben wir eine Abriebrate von 0,1 bis 0,02 mm pro Jahr und Metall-Metall ist absolut obsolet. Aufgrund des metallischen Abriebs, der zu Weichteilreaktionen führt, zu Osteolysen im Knochen und systemischen Ionenkonzentrationen von Kobalt und Chrom, was wiederum zu Kardiomyopathien, Depressionen und zu einem Tinnitus führen kann. Die Prothesenhaltbarkeit ist wie beim natürlichen Gelenk auch abhängig von der Belastung des Gelenkes. Sport weiß man, hat keinen negativen Einfluss mehr auf die Haltbarkeit, aber man soll natürlich übergroße Belastungen auch bei einem künstlichen Kniegelenk vermeiden. Was sind die Kontraindikationen für Sport? Generell in den ersten 6 Monaten sollte Sport vermieden werden. Es darf sowohl Physiotherapie gemacht haben, aber kein richtiger Sport. Solange das Gangbild nicht intakt ist, sollte man auch von Sport absehen. Bei bestehender Muskelinsuffizienz sollte man keinen Sport machen, bei Übergewicht und auch bei Gelenksinfektionen. Dynamische Rotationsbewegungen, also wie das Kreuzen von Beinen, sollte generell vermieden werden. Zu den Sportarten, die geeignet sind, da gehört das Fahrradfahren dazu, wobei man hier sagen muss, in den ersten 6 Monaten sollte das nur auf einen Ergometer erfolgen und dann auf ebenen Strecken, also Donauinsel wird sich sehr gut eignen. Das, was ich Ihnen jetzt zeige, ist nicht so ideal.
So, jetzt kommt der Großvater. Jetzt kommt der Großvater in Blau, jetzt ist keiner da, er schafft es aber auch. Mach es einfach.
Der Herr ist 63 Jahre alt und hat 2 künstliche Hüftgelenke. Also auf der einen Seite ist es sehr gefährlich und auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht besonders sportlich schick, wie er da runterfährt. Aber die Hüfte hält, genau.
Klappt doch!
Neben Fahrradfahren ist Nordic Walking, Kraulen, Rückenschwimmen, Gymnastik. Also man kann auch mit dem Trend gehen und nicht nur Badegymnastik machen. Aber es sollte immer adäquat zur Hüft- oder Knieoperation sein. Badeln und Rudern ist auch erlaubt, ebenso wie Wandern und Tanzen. Wobei beim Tanzen hier auch noch ein kurzes Video, was man nicht machen sollte. Dann kommen wir zu den Sportarten, die nur bedingt möglich sind. Dazu gehört Langlaufen auf einer Grund wegen der Sturzgefahr und auf der anderen Seite, weil man doch das Vierfache des Körpergewichtes auf die Prothese wirken lässt. Genauso ist Joggen und Laufen bis zum Fünffachen des Körpergewichts. Beim Golfspielen sollte man insofern aufpassen, dass man nicht ganz ausholt, beziehungsweise die Schuhe, die haben ja diese Noppen unten, diese Spikes. Mit solchen Schuhen sollte man nicht spielen, damit man eben das Becken und die Füße mitrotieren lassen kann und nicht gehindert an der Rotation wird. Sportarten, die absolut als ungeeignet angesehen werden, ist Skifahren, Eislaufen, Fußballspielen, Fallschirmspringen, Judo, Karate, also alle Kontaktsportarten sowie Reiten, Leichtathletik und Marathon. Zum Skifahren sage ich gleich noch was. Es ist nämlich so, dass Patienten, die präoperativ sportlich waren und aktiv waren, werden es auch postoperativ überwiegend bleiben. Und was man aber sieht, ist, dass nach Hüft- und Knietotalendoprothesen ein Shift zu Low-Impact-Sportarten, das heißt mit wenig Stoßbelastung ist. Wenn jetzt einer ein guter Skifahrer war, dann wird man ihm nachher auch erlauben, wieder Ski zu fahren, aber er sollte es nicht neu lernen. Und dazu möchte ich Ihnen auch noch kurz 2 Videos zeigen. Das erste ist vom Jochen Schweizer, der Herr hat eine Knieprothese bekommen. Sehen, es geht nach wie vor gut, wenn man vorher ein geübter Skifahrer war. Aber wie gesagt, die Belastung ist das 7- bis 8-fache des normalen Körpergewichtes, was dann auf die Prothese wirft. Und dann haben wir noch den Herrn Primarius Franklin, der war Chef in Schwarzach und der ist ein sehr guter Hüftoperateur und hat sich selber eine Hüfte einbauen lassen und erzählt das dazu.
Ich bin im Mai operiert worden. Ich habe mich extra dazu entschlossen, im Frühjahr operiert zu werden, damit ich genügend Zeitraum habe, um bis zum Skifahren, damit ich dann wieder fit bin. Und das bedeutet für die Lebensqualität sehr, sehr viel. Mit so einem neuen Gelenk, wenn es gut implantiert ist, egal ob Hüfte oder Knie, hat man praktisch keine Schmerzen mehr. Man kann alle Tätigkeiten wieder ausüben, die man vorher gerne ausgeübt hat und die man nicht mehr so gut konnte. Und ich würde sagen, das ist eine enorme Verbesserung der Lebensqualität.
So, jetzt darf ich Sie bitten, kurz Ihre Hände zu zücken. Und oder sollen wir es überspringen aus Zeitgründen? Okay, passt. Die Antwort wäre Fußball gewesen. Gut, dann kommen wir eigentlich zu den sportmedizinischen Notfällen nach Hüft- und Knietotalen Endoprothesen. Da gibt es zwei, nämlich die Luxation und die periprothetische Fraktur. Die Luxation ist definiert als vollständiger Verlust des Artikulationskontaktes zwischen zwei Kunstgelenkteilen und die Luxation ist immer ein traumatisierendes Ereignis für das Gewebe. Welche Luxationsarten haben wir? Wir haben bei der Hüfte eine kraniale Luxation, tritt vor allem auf bei dem gestreckten Hüftgelenk in Adduktion und dann sehen Sie hier, dass eben der Kopf nach außen tritt. Dann gibt es die dorsale Luxation, die tritt vor allem auf bei Innenrotation und Adduktion des gebeugten Kniegelenkes, also bei tiefer Hocke. Weiters haben wir noch die anteriore Luxation, die kommt bei Außenrotation und Adduktion des gestreckten Hüftgelenkes. Wie schaut die Klinik und die Therapie aus? Die Leute haben Schmerzen, das Bein ist außen rotiert und verkürzt, schaut fast aus wie bei einer Schenkelhalsfraktur. Was wir machen ist, wir reponieren nicht, ohne dass wir ein Röntgen zuvor gemacht haben oder ein CT zum Ausschluss eben einer periprothetischen Fraktur. Weiters müssen wir die Gefäße und Nerven kontrollieren, ob da irgendwelche Schäden vorliegen. Und dann reponieren wir in Kurznarkose, im nüchternen Intervall, im OB-Bereitschaft. Weil wenn wir das nicht reponieren können, dann kann man gleich es offen machen. Danach sollte immer eine dynamische Bildwanderkontrolle erfolgen und je nachdem bleibt man dann eben konservativ, wenn es zum Reponieren ging oder muss es offen reponieren. Bei Luxationen nach Knietotalendoprothesen, die sind nahezu immer traumatisch. Es kommt durch die einwirkende Kräfte zur Luxation und zwar in den meisten Fällen gerät die Tibia nach dorsal. Auch hier sind oft die Weichteile beteiligt, Gefäße wie die Arteria poplitea, Nerven wie der Nervus tibialis und der Nervus peroneus und je nach Prothesentyp dann auch die Kreuz- oder Seitenbänder. Hier haben wir so zwei Beispiele und in dem Fall ist sogar die Prothese nach medial luxiert, sieht man eher selten. Auch hier die Klinik sind nach wie vor die Schmerzen, die Fehlstellung des Gelenkes, die Schwellung und ein Hämatom. Und auch hier gilt zuerst ein Röntgen zu machen, ein CT zur Beurteilung einer periprothetischen Fraktur und ganz wichtig ist hier auch eine Angio-CT zu machen, um eventuelle Gefäßschäden auszuschließen. Die Prothesen schafft man teilweise gedeckt zu reponieren, wenn es nicht möglich ist, dann in Narkose offen. Gut, das lassen wir aus. Dann kommen wir zu den periprothetischen Frakturen. Was ist eine periprothetische Fraktur? Das ist ein Bruch eines Knochen, in dem eine Prothese verankert ist. Wir besprechen hier die periprothetischen Acetabulumfrakturen nach Hüftprothesen sowie die periprothetischen Femurfrakturen nach Hüft- und Knieprothesen und die periprothetischen Tibiafrakturen nach Knieprothesen. Die periprothetischen Acetabulumfrakturen treten selten durch ein Trauma auf, weil der Patient eigentlich mit einer Hüftprothese sämtliche Sportarten nicht durchführen dürfte, bei denen es zu solchen Traumata kommen könnte. Meistens ist es eigentlich durch den Arzt verursacht, dass es zu einer Acetabulumfraktur kommt, wenn er die Pressfitpfanne einschlägt oder die Schraubpfanne eindreht. Das wäre eine Übersicht, aber das geht jetzt dann doch zu weit, zur später Stunde. Hier sehen wir nur zwei Beispiele, wo die Pfanne eben durchgegangen ist und hier haben wir eine Hemiprothese mit der Fraktur. Zur Klinik und zur Therapie ist zu sagen, dass die Patienten starke Schmerzen haben, die betroffene Extremität verkürzt ist, meist eine Fehlstellung auch ist und ein Hämatom sich zeigt. Auch hier sind wieder Begleitverletzungen auszuschließen, wie Gefäßverletzungen, Nervenverletzungen, Luxationen oder periprothetische Frakturen. Und das machen wir immer mit Röntgen und CT. Zur Therapie ist zu sagen, dass bei periprothetischen Acetabulumfrakturen die alleinige Osteosynthese eigentlich die Ausnahme stellt. Meistens muss man die Pfanne revidieren und das macht man dann mit sogenannten Pressfit-Pfannen oder Schraubenverankerungen oder Reko- und Bruckschneiderringen. Dazu habe ich Ihnen da ein Bild, wie das dann nachher ausschauen kann, gegeben. Bei den periprothetischen Femurfrakturen, die teilen wir jetzt ein nach der Vancouver-Klassifikation. Typ A ist eine reine Trochanterfraktur, das heißt sowohl vom Trochanter major als auch minor, oder? Dann haben wir den Typ B, das geht vom Trochanter minor bis zur Prothesenspitze und da unterscheiden Sie noch, ob das Implantat fest ist, ob das Implantat locker ist, ob der Knochen gut ist oder schlecht ist. Bei den Typ-C-Frakturen, da liegt die Fraktur unterhalb der Prothesenspitze. Gut, das wäre wieder eine Frage. Dann kommen wir noch zu den periprothetischen Femurfrakturen bei Knietotalendoprothesen. Da ist die Klassifikation nach Rohrabeck. Beim Typ 1 sehen wir eine nicht dislozierte Fraktur bei einer festen Prothese. Beim Typ 2 haben wir eine dislozierte Fraktur, aber immer noch eine feste Prothese, währenddessen beim Typ 3, die kann disloziert oder nicht disloziert sein, aber die Prothese ist auf jeden Fall gelockert. Zu den periprothetischen Tibia-Frakturen bei Knieprothesen gibt es auch die Einteilung, die Mayo-Klassifikation und hier unterscheiden wir beim Typ 1, da liegt die Fraktur in der Tibia-Kopfregion und zieht in das Interface von der Prothese hinein. Bei Typ 2 liegen sie im Meta- und Diaphyseambereich. Beim Typ 3 ist wieder distal von dem Stem und Typ 4, da ist die Tuberose das mit betroffen. Die Frage überspringen wir. Wie ist die Therapie? Also prinzipiell ist zu sagen, dass alle periprothetischen Frakturen ein hohes operationstechnische Anforderung stellen, weil bei den Patienten dann zusätzlich auch noch ein hohes Lebensalter und damit verbundene Begleiterkrankungen gegeben sind. Das Ziel bei den periprothetischen Frakturen ist wieder die Herstellung eines belastungsstabilen Gelenkes, um den Patienten möglichst rasch wieder zu mobilisieren. Das Prinzip ist, eine festsitzende Prothese kann man überwiegend osteosynthetisch versorgen, währenddessen eine gelockerte Prothese immer gewechselt werden muss. Zur Therapie. Konservative Therapie ist wirklich nur in Ausnahmefällen und ausgewählten Fällen, auch aufgrund der langen Liegezeit. Bei Vancouver Typ A Frakturen kann man es mit Zerklagen zugurten und so Titanbänder verwenden. Extrameduläre Plattenosteosynthese ist auch nur möglich, wenn die Prothese fest integriert ist. Und da kann man sowohl bei liegender Hüftprothese als auch Knieprothese sie verwenden. Weitere Möglichkeit wäre noch der Fixateur extern. Das ist auch nur bei fest integrierter Prothese und man sieht, wo der überall möglich wäre, anzulegen. Zur intermedullären Stabilisierung, da stehen uns Marknägel zur Verfügung, Langschaft und Revisionsschäfte, also das wäre ein normaler Schaft in Grau und in Rosa unten ist dann diese Langschaft. Das sind Revisionsprothesen und vom Knie auch eine Revisionsprothese. Was sind die Begleitkomplikationen von diesen periprothetischen Frakturen? Es entsteht oft eine Pseudarthrose, es kann sekundär zu Luxationen bei Belastungsaufbau kommen und es kann zu postoperativen Bewegungseinschränkungen kommen. Jetzt habe ich hier noch ein paar Fallbeispiele. Hier haben wir eben eine Major-Typ-2-Fraktur und das wurde mit einem Fixateur extern gelöst und das ist dann nach der Abnahme. So, wer traut sich zuzusagen, welche Fraktur das hier ist? Wir haben ein festsitzendes Schild und die Fraktur ist oberhalb. Dann helfe ich mit. Das ist eben dieser Rohrabeck Typ 2 und der wird versorgt mit einer Plattenosteosynthese bei uns. Dann haben wir hier wieder eine Fraktur. Wer glaubt zu wissen, was das ist? Also auf der einen Seite, wenn man es von der Hüfte betrachtet, ist es eine Vancouver-C-Fraktur und von der Knieseite betrachtet ist es eine Rora-Beck-1-Fraktur. Das heißt, Vancouver unterhalb der Prothesenspitze die Fraktur und Rora-Beck-1 ist nicht disloziert und nicht gelockert. Wird mit noch mehr Metall versorgt. Hier sehen wir auch so eine Fraktur, eine Rora-Beck-2-Fraktur, die mit einer Platte versorgt worden ist, wobei das hier nicht standgehalten hat und das dann revidiert worden ist noch auf eine Revisionsprothese. Dann kommen wir noch zu den Hüften. Auch hier sieht man wieder schön die Fraktur und haben eine Vancouver B1-Fraktur, das heißt unterhalb vom Trochanter. Also Trochanter betreffend, die Trochanterregion betreffend, und die kann man mit Zerklagen schön fixieren. Hier haben wir eine Vancouver 2-Fraktur, wo die Prothese schon gelockert ist und deswegen haben wir hier auf eine längere Prothese umgemodelt und mit Zerklagen noch fixiert. Wieder eine Vancouver B2-Fraktur, die mit einer Platten-Osteosynthese versorgt worden ist. Und da haben wir jetzt noch einmal einen Revisionsschaft mit Zerklagen. Und so gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, je nach Fraktur eben mit Platte oder Revisionsschaft das zu versorgen. Operativ schaut das Ganze dann so aus, der Situs. Gut, ich bin jetzt eigentlich am Ende, ich bin jetzt ziemlich durchgerast, damit die Kollegin auch noch drankommt. Ich hoffe, Sie haben trotzdem etwas mitnehmen können. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine Folie, die ich nicht kommentieren werde, aber häufig gefragt werde, weil die Patienten mit Prothesen doch immer jünger werden und auch sexuell aktiv bleiben möchten und das manche auch sportlich betreiben und deswegen hier: was geht nicht für Mann und Frau. Danke.